Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo lieber Michael, ich freue mich mega doll, dass du heute in meinem Podcast bist. Wir sind uns ja auch über LinkedIn begegnet und ich finde das, was du da im Hinblick auf Antidiskriminierung machst, ist der absolute Wahnsinn. Du ja, bereicherst uns, aber du sensibilisierst uns auch für Themen, die wirklich wichtig sind und ganz viel Gehör in dieser Gesellschaft brauchen. Magst du dich einmal selber vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja genau, hallo Isabel, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Michael Birnbaum, ich bin 45 Jahre alt. Ich bin in Wiesbaden geboren und aufgewachsen. Ich bin, das ist vielleicht wichtig für die Zuhörerinnen, ein schwarzer Mann. Und beruflich bin ich, Diversity Consultant, würde ich sagen. Aha. Also wir haben die Diversity Academy gegründet, meine zwei Mitgründer Lina Seri und Christian Mapalla. Und wir beraten zu allen Themen rund um Diversity oder im Großen und Ganzen. Wir verstehen uns auch als Lehrer und geben Seminare und Kurse. Wir bilden dich aus zur Diversity Managerin oder zum Diversity Trainer, zur Diversity Trainerin, besser gesagt. Ja,
ja. Ja. Und gab es jemals in deinem Leben das Gefühl, dass du anders bist als andere? Und wenn ja, wann war das? Zu welchem Zeitpunkt war das?
Ja, anders sein ist natürlich immer so eine ganz spannende Frage. Was heißt anders sein? Wenn solche Fragen kommen, denke ich eigentlich immer direkt zurück an meine Jugend. Ich bin hier in Wiesbaden in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Und da waren wir erstmal alle gleich, tatsächlich. Ja, also wir waren alle Menschen mit Migrationshintergrund, wobei das Wort gab es damals ja noch gar nicht. Ne? Da waren wir einfach nur Ausländer, was total albern ist. Was total albern ist, weil die meisten von uns sind ja in Deutschland geboren, genau wie ich auch. Aber da waren wir erstmal alle gleich. Und also spielt keine Rolle, ob ich jetzt schwarz war oder ob du Araber warst oder welche Religion du hattest. Das hat keinen interessiert bei uns im Viertel. Und selbst die weißen Deutschen, die waren auch gleich, weil die hatten auch kein Geld irgendwie. Ne? Ja, das war so der Marker, den wir hatten. Gemerkt, dass wir anders waren oder wir, also ich, das haben wir dann erst gespürt, wenn wir das Viertel verlassen haben. Ne, wenn wir in die Stadt gegangen sind, wenn wir ins Kaufhaus gegangen sind und der Kaufhausdetektiv ist uns hinterhergelaufen oder später dann auch, dass man öfter mal in Polizeikontrollen war oder dass ich eben derjenige war, der am Club, an der Clubtür immer diskutieren musste oder, also diskutieren ist ja das falsche Wort, sondern ich war immer in Gesprächen und musste dann mich so artikulieren, dass der Türsteher gemerkt hatte, so, ah ja, okay, das ist einer von den Guten, ich mache jetzt Gänsefüßchen.
Ja.
Also da hat man dann, Entschuldigung, da hat man dann gemerkt, so, man wird schon anders behandelt.
Und ich meine, dieses Wort anders ist ja in sich schon falsch, ne? Muss man ja mal ehrlich sagen. Wieso ich diese Frage so straight stelle, ist uns bewusst, ne? Um zum Kern zu kommen. Nichtsdestotrotz ist die Frage falsch und anders sein, finde ich immer so ein bisschen spannend, weil was ist eigentlich anders? Was ist eigentlich das andere vom Anderssein, wenn Anderssein nicht richtig ist, so, ne? Oh.
Ja, aber das ist total spannend, was du sagst, weil man wird ja quasi anders gemacht. Ne? Also ich bin ja immer ich, egal ob ich im Viertel bin oder irgendwo anders, aber ich werde halt anders wahrgenommen und anders behandelt. Und wenn man sagt, was anders ist, also wenn es das eine gibt, dann muss es auch das Pendant dazu geben. Ne? Und
genau.
So die Konstruktion des anderen ist auch immer gleichzeitig die Konstruktion von einem selbst. Ne? Also wenn ich als schwarzer Mann auf eine gewisse Art und Weise konstruiert werde, ich mache jetzt ein plakatives Beispiel, als hypersexualisiert, gewalttätig und kriminell, dann werde ich so gezeichnet. Und gleichzeitig gibt es dazu ja ein Pendant, nämlich dann die weiße Mehrheitsgesellschaft. Und die ist dann vermeintlich genau das Gegenteil davon. Ja. Und das ist aber unsichtbar, das wird nie ausgesprochen.
Und das ist so krass, weil wer hat das entschieden, ne? Also wer hat das entschieden, dass es eben das, also ich sag's jetzt mal, ich mach's mal in einfachen Begriffen, wer hat entschieden, dass es richtig und falsch gibt?
Ja, die weiße Dominanzgesellschaft. Das ist ja total, also das klingt jetzt so simpel, aber eigentlich ist es ja so. Ne, oder ich kann anders sagen, das Patriarchat zum Beispiel, weißt du, die treffen ja auch, nicht nur jetzt im Antirassismus-Kontext, auch was Mann-Frau angeht und Heteronormativität, das haben die dann entschieden. Und zwar nicht erst gestern, schon vor Jahrhunderten. Und das, ja, und das ist ja das Spannende, weil das schon so lange in uns drin ist und weil das schon so lange so praktiziert wird, wird das gar nicht mehr in Frage gestellt. Und das ist immer, wenn man in der antirassistischen Bildung von so, da sagt man immer tief verwurzelte rassistische Vorurteile oder Mechanismen. Da kommt immer dieses Wort tief verwurzelt. Und ich hatte in der LinkedIn-Bubble mal so eine Diskussion mit jemandem, der mich der Woken Gruppierung zugeschrieben hat, und er sagte, ja, ihr sagt immer das Gleiche, ihr immer mit eurem tief verwurzelten, was auch immer. Ja, und das klingt schon fast wie eine Floskel, aber es ist tatsächlich so. Diese Dinge laufen schon so lange falsch, dass wir es gar nicht mehr merken. Das ist einfach 100% normal, und das wird auch von Generation zu Generation immer weitergegeben.
Ja. Was ist das größte Problem? Was glaubst du, also was ist das größte Problem, um da entgegenzuwirken?
Die Reflexion ist, also das ist nicht das Problem, aber das wäre die Lösung, quasi, ne? Dass man genau diese Dinge erkennt, ne? Dass man sieht, ah, hier läuft was falsch, und dass man das erstmal anerkennt. Ne?
Ja.
Das wäre die Lösung dafür, aber es ist natürlich total schwierig, jemandem zu erklären, der das schon seit 50 Jahren macht oder Dinge, die schon so lange falsch laufen, dass man, dann kommt jetzt eine kleine Gruppe, nämlich die Marginalisierten, wir sind jetzt sprechfähig geworden, wie man so schön sagt. Ne? Also, warte mal, wie mache ich das Beispiel? Anders, ich mache das nur auf Deutschland bezogen. Ne? Da kam jetzt die erste Welle der Gastarbeiter in den 50er, 60er Jahren, und die haben natürlich auch Hardcore-Rassismus erfahren. Aber die haben nichts gesagt. Die waren basically froh, dass sie hier sein durften. Die wollten arbeiten. Und alle haben auch gedacht, die gehen wieder nach Hause und gut ist. Jetzt sind wir aber alle geblieben. Und das ist auch gut so. Aber jetzt mittlerweile diese Generation und auch schon die nachkommen, die haben nicht mehr diese Angst. Die sagen nicht so, nee, ich bin froh, dass ich hier sein darf. Sondern die sagen so, nee, ich höre doch mit dazu. Ich bin doch hier geboren. Ich war ja auf der Schule. Ich muss mich für nichts entschuldigen, und eigentlich will ich auch meine Meinung mal zu allem sagen, was hier gerade passiert. Und genau. Das passiert, aber das ist schwierig, jetzt für alle anderen. Ne?
Ja.
Also wenn ich sage alle anderen, meine ich die weiße Mehrheitsgesellschaft. Ich glaube, das ist auch ein Satz, den ich heute öfter sagen werde. Aber das ist jetzt kompliziert, weil jetzt kommt einer und challenged den Status quo. Und alle sagen, wie, das haben wir doch schon immer so gemacht. Das ist ja auch so ein Satz, den man gerne in Deutschland sagt. Ne? Das haben wir schon immer so gemacht. Aber jetzt müssen wir mal drüber nachdenken, ob das überhaupt der richtige Weg ist und ob das fair ist.
Ja, total. Total. Ich finde das auch ganz spannend, ne? Also weil, ich meine, wir Menschen tun uns ja immer schwer damit, wenn wir plötzlich aus unserem Alltag gehoben werden und plötzlich erwartet wird, dass wir irgendwas verändern und mal ein bisschen was anders machen. Auf der anderen Seite ist es ja völlig legitim, von jedem Menschen das einzufordern, was jeder Mensch laut Gesetz, per Gesetz, aber auch per Mensch dann einfach verdient hat. Ne? Und ich meine, wer sagt denn, dass sich die marginalisierte Gruppe zurücknehmen muss, damit andere besser dastehen? Weil das ist ja im Endeffekt das, was passiert. Und ich glaube, was du auch mit Reflexion ansprichst, das finde ich ganz spannend, ist ja der bloße Fakt, dass wir weißen Menschen verstehen, dass wir aufgrund unseres Weißseins Privilegien haben, die Menschen mit einer anderen Hautfarbe beispielsweise oder Menschen, die eine Behinderung haben oder Menschen, die aus sozialer Ungleichheit kommen, nicht haben. Das würde ja schon sehr viel dazu beitragen, dass wir diese Gesellschaft gerechter machen und in Zukunft und in unserem Handeln und Doing auch erkennen, was wir eben anders machen müssen, beziehungsweise, dass wir dieses Ungleichgewicht ein bisschen aufheben. Ne? Was hättest du dir denn damals gewünscht, als du für dich erkannt hast, boah, krass, also hier unter meinesgleichen, sage ich jetzt mal, wie du es gerade gesagt hast, ne? Bist du gleich, ist alles super, aber darüber hinaus eben nicht. Was hättest du da gebraucht?
Ja, also damals tatsächlich, damals habe ich gar nichts gebraucht. Also das war einfach der Normalzustand. Ne? Und das hat lustigerweise auch niemals jemand in Frage gestellt.
Okay.
Ne? Das ist eigentlich total verrückt, weil auch für uns war es einfach normal. Und ich weiß, ich gehe jetzt ins Kaufhaus rein und ich werde vielleicht nicht bedient oder der Kaufhausdetektiv läuft mir hinterher. Hätte ich mir gewünscht, dass er es nicht machen würde, sicherlich. Aber es war halt normal. Ich wusste eh, dass das passiert. Ne? Mhm. Jetzt rückwirkend, und das ist klar, hätte ich mir einfach gewünscht, dass ich und meine Jungs aus dem Viertel, dass wir einfach als Teil der Gesellschaft anerkannt werden. Ne?
Mhm.
Aber, und das ist ja spannend, das ist ja heute immer noch nicht so. Also ich fühle das nicht.
Ja.
Ich war vor ein paar Wochen mal auf einem Panel bei Adan war das, Afro-D diasporisches Akademikernetzwerk, ja, heißt das. Und da gab es ein Panel und da hat eine schwarze Frau gesagt, ich liebe Deutschland, aber Deutschland liebt mich nicht zurück.
Oh.
Und das, dieser Satz, der hängt mir so nach. Und das ist die Wahrheit. Und das geht in so viele Bereiche, weil du auch gerade gesagt hast, weißt, es geht um Chancengleichheit und es geht um Teilhabe. Und das ist ja eigentlich per Gesetz verankert. Es gibt ja Gesetze dafür. Ne? Mm. Aber im richtigen Leben gibt es eine ganz große Diskrepanz, weil wir einfach spüren, dass das nicht passiert. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel gibt es Studien darüber, dass Schüler mit nicht deutsch klingenden Namen, ja, schlechter benotet werden als Schüler mit deutsch klingenden Namen. Das ist die Studie Max versus Murat. Und dafür gibt es Belege. Und wir spüren das. Ne? Man weiß das intuitiv, dass es so eine Schieflage gibt quasi im Land. Und deswegen sagen Leute, Deutschland liebt mich nicht zurück. Und das bricht mir das Herz. Mhm. Every day.
Ja. Ja, und vor allem es sollte uns auch das Herz brechen. Weil wenn man das wirtschaftlich betrachtet, ne, was wir ja immer alle tun wollen, weil am Ende des Tages leben wir in dieser Gesellschaft und wir wollen ja in einer Wohlstandsgesellschaft leben, dann bedeutet das in der Konsequenz auch, dass Menschen, die sich nicht zugehörig fühlen, die sich nicht geliebt fühlen, nicht ihr Potenzial entfalten können und damit auch keinen Beitrag in dieser Gesellschaft in dem Ausmaße verantworten können, wie es nötig wäre und wie es auch okay und richtig wäre. Ne? Also es bleibt im Prinzip im Endeffekt ganz, 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 ganz viel wertvolles Potenzial auf der Straße liegen, was wir für uns alle nutzen könnten. Und um da auch nochmal den Kreis zu schließen, das bedeutet auch, dass wenn wir das möglich machen würden, dann hätten wir nicht nur mehr Potenzial als Gesellschaft und wären dadurch erfolgreicher, sondern wir wären alle als Einzelperson auch erfolgreicher. Ich glaube fest daran, dass wir nur dann erfolgreich sein können, wenn wir eben für alle Menschen die gleichen Möglichkeiten oder Perspektiven ermöglichen würden.
Ja, klar, 100%. Ich denke das auch. Die Frage ist aber nur, was denkt der Rest der Welt? Also was passiert in den Köpfen von den EntscheiderInnen hier in Deutschland? Ich glaube, manche Menschen denken, wenn wir mehr Teilhabe, also wenn wir mehr teilen, denken, glaube ich, viele Leute, dann wird der Kuchen einfach kleiner. Oder andersrum gesagt, der Kuchen bleibt gleich groß, aber dann kriegt jeder einfach nur ein kleineres Stück davon. Und das will ja irgendwie keiner so richtig. Und wir sagen, dass wenn wir, so wie du es gerade gesagt hast, wenn wir alle partizipieren, dann wird der Kuchen automatisch größer und für jeden ist ein größeres Stück da. Aber ich glaube, das haben alle Leute noch nicht so ganz durchdrungen oder die haben halt Angst darüber, ne, davor. Mm. Auch Angst um ihre Position. Ne? Mm. Zum Beispiel, wenn wir uns deutsche Vorstände angucken, die sind alle durchweg weiß, wenig Menschen mit Migrationshintergrund, auch in C-Level-Executive-Position. Und dann, wenn wir über Diversität reden und auch über die Innovation von Diversität, also jetzt diesen Business Case aufmachen, dann sagt auch McKinsey, dass diverse Teams besser performen, ja, als homogene Teams. Und technisch gesehen müsste dann jemand sagen, so okay, dann machen wir das jetzt, das ziehen wir durch. Das ist natürlich auch viel Arbeit, das geht natürlich nicht sofort. Aber dann müsste ja irgendjemand möglicherweise seinen Job abgeben. Weißt du, was ich meine? Weil wenn nur Weiße im C-Level sind, so wer kommt jetzt nach? Man will ja immer seine Leute irgendwie nachholen und dann hat man das Gefühl, seine Position zu verlieren.
Mhm.
Macht das ja, Sinn, was ich gerade sage?
Ja, es macht total, sorry, okay. ich hänge so ein bisschen. Aber das macht total Sinn. Aber ich finde, ich kann mich damit nicht identifizieren, das ist das, weil ich das nie hatte. Ich hatte dieses Gefühl einfach nie, ne? Also, und ich denke auch immer, weißt du, wenn ich gut sein möchte, ne? Oder anders. Wenn ich die Beste sein möchte, so, dann bringt mir das ja nichts, mich nur mit Leuten zu messen, die genauso sind wie ich oder die im Zweifel sogar schlechter sind als ich, weil dann werde ich immer die Beste sein. Dann bringt es mir nur was, wenn ich mich mit Leuten messe, die vielleicht auch nicht sind wie ich, ne, was auch immer das jetzt schon wieder bedeutet, so. Mhm. Aber die vielleicht viel mehr drauf haben. Und ich muss mich ja mit den Leuten auch messen. Also es sollte doch in meinem Interesse sein, wenn ich Bock auf wirklich einen Vergleich habe und wenn ich Bock darauf habe, wirklich die Besten im Lande irgendwie wirtschaften zu lassen, mich auch genau mit allen zu vergleichen und nicht nur mit denen, die gerade irgendwie mir gerade so über die Linse laufen oder gerade irgendwie ähnlich sind wie ich. Also ja, deswegen, genau. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja, also ich kann es auch nicht nachvollziehen. Das ist ja das Spannende, ne? Wenn man weiß, wie ticken andere Leute und warum treffen die solche Entscheidungen, weil für uns ist es ja total logisch. Aber ja, ich mach's mal so, wenn du sagst, man will ein Team haben und man will natürlich das beste Team haben und dann hast du dann eine Frau mit Kopftuch Und dann kommt die einfach nicht ins Team, obwohl die genau das gleiche oder vielleicht ein besseres Skillset hat als der Dieter. Aber irgendwie hat man so ein Bauchgefühl und sagt, ach nee, die passt nicht zu uns. Ne? Und dann wird die halt aussortiert. Und das sind halt Dinge, die passieren. Dann hast du nicht die beste Person, sondern die Person, von der du denkst, so, die macht vielleicht nicht so viele Probleme oder was auch immer. Und das sind halt diese unbewussten Vorurteile, die wir immer haben.
Ja, voll, voll. Und genau, und ich frage mich, wie durchdringt man das am besten? Weil aus meinem Gefühl heraus und auch aus meiner Erfahrung heraus durchdringt man das, indem man es einfach anders neu erlernt. Ne? Also indem wir uns trauen, einfach mal Sachen anders zu machen und es kennenlernen und immer wieder, bis wir das Gefühl haben, das ist eigentlich unser Normal. Also so gehört das eigentlich. Weil es ist nicht so mit allem im Leben irgendwie. Also ich meine, wie werden Kinder denn groß? Wie lernen Kinder dann erwachsen zu werden, plötzlich zu sprechen und so, indem sie das irgendwie immer und immer wieder machen? Und diese Vorurteile, ne, oder auch diese rassistische Sozialisation, von der du zu Beginn des Gesprächs eigentlich ja gesprochen hast, die haben wir alle durchgemacht, ne? So, da ist der erste Schritt Reflexion, das Verstehen, irgendwie anerkennen und so, hast du auch schon gesagt, stimmt auch. Und ich finde aber, der zweite Schritt ist ja auch wirklich mal gegen sein natürliches Habitat, sein natürliches, diesen natürlichen Drang, wie wir es kennengelernt haben, entgegengehen und es einfach anders machen. Also beispielsweise als Führungskraft sagen, ja, ich habe jetzt hier einen Haufen Weiße sitzen und irgendwie langweilt mich das. Jetzt habe ich auch mal Bock auf nicht nur Weiße und ändere das jetzt einfach. Und ich glaube, nur wenn wir das machen und uns da irgendwie auch erlauben, in ja so einen neuen Weg zu gehen, wird sich ja dann auch perspektivisch was in uns verändern und wir werden nicht mehr das Gefühl haben, dass das nicht die Norm ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Du hast jetzt aber auch ganz viel gesagt. Also warte mal, wo fange ich an? Genau, ich stelle mal die These auf, oder nee, ich weiß es auch ziemlich sicher, glaube ich, dass wenn 10 weiße Leute in einem Raum sind, dann fällt denen gar nicht auf, dass da 10 weiße Leute in einem Raum sind, weil Weißsein in Deutschland so dermaßen die Norm ist.
Ja.
Und zwar unmarkiert, da spricht man gar nicht drüber, dass gar keinem auffällt, dass hier jemand fehlt. Ne? Mhm. Deswegen kein Verlust für irgendjemanden gedacht. Deswegen braucht man für sowas auch Systeme. Ne? Deswegen muss ganz klar gesagt werden, wir machen jetzt ein Diversity Management Programm oder ganz erlaubt gesagt, irgendjemand muss jetzt der Firma sagen, wir machen jetzt dieses Diversity Ding. Und dann braucht man auch einen ganz konkreten Plan und vielleicht braucht man da auch Quoten, weil wenn man nicht, das klingt jetzt seltsam, ne? Aber man muss tatsächlich erstmal das Anderssein von anderen Menschen in den Vordergrund stellen. Man muss sagen, aha, wir müssen jetzt Frauen zählen, wir müssen jetzt schwarze Menschen zählen und wir müssen Menschen mit Behinderung zählen. Weil wenn wir die nicht zählen und nicht sehen, dann wissen wir gar nicht, ob die anwesend sind oder nicht und wo die stattfinden. Ne? Also das klingt schon fast paradox, aber das muss man dann erstmal machen. Ne? Und erst dann, wenn wir wissen, wer fehlt, dann können wir die zu uns einladen. Und zwar nicht, das denken ja auch viele Leute, so, ja, wir brauchen jetzt eine Frau und jemand im Rollstuhl, dann nehmen wir nicht die erstbeste Person. Natürlich sind die auch für diesen Job geeignet. Die haben natürlich diese Skills. Ne? Ja. Aber obendrauf bringen die nochmal ein ganz anderes Skillset mit, weil ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt oder jemand wie ich, ein BPOC, der hat so eine ganz andere Lebensrealität und bringt dadurch, dass ich ganz andere Erlebnisse hatte als der Dieter und auch schon in jungen Jahren möglicherweise ganz andere Probleme lösen musste, nämlich vielleicht wenn am 23. des Monats das Geld schon alle ist, weil ich in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen bin, wie löse ich dieses Problem? Ne? Das sind so Fragen, die sich viele Leute stellen müssen. Das gibt mir aber ein ganz explizites Skillset mit irgendwie, nämlich Problemlösungsskills und so weiter. Und die hat vielleicht der Dieter nicht, der aus einem Akademikerhaushalt kommt. Der kann andere tolle Sachen, logischerweise. Aber wenn wir dann zusammenkommen und an einem Tisch sitzen in einem Team, dann entsteht nochmal was ganz Neues und was ganz anderes. Und das ist ja die Innovation, von die wir dann wollen.
Ja, super. Ich weiß ja, dass du hast gerade von deinem Großwerden im Brennpunkt erzählt und du hast mir in unserem Vorgespräch auch erzählt, dass dein Papa dich immer, wenn du draußen gespielt hast und reingekommen bist, zur Seite genommen und gesagt, hey Junge, ne, zieh dich nochmal irgendwie um, mach dich nochmal sauber, bevor du wieder rausgehst, weil ihm ganz wichtig war, dass du keinen falschen Eindruck bei anderen Menschen hinterlässt. Welchen Einfluss haben solche Erlebnisse auf dich heute?
Das ist so lustig, weil wenn das du es aufbringst, weil das ist echt, das hat mich so stark geprägt. Und das, weiß, vielleicht habe ich auch einen Tick weg, keine Ahnung. Ne?
Den haben wir alle. Wir haben alle einen Tick weg.
Gut. Also, gut. Aber also es zeigt auf jeden Fall vor allem, dass ich das A, mein Vater und selbst für die Deutschen, die in unserem Viertel wohnen und all das, mein Vater wollte halt nie, dass wir negativ auffallen. Ne, und dass wir uns immer an die Regeln halten. Weil mein Verhalten, oder andersrum, ich werde halt nie als Individuum gesehen, sondern ich bin immer auch der Ausländer und ich bin immer auch der Schwarze. Und alles, was ich mache, fällt auch auf die Community zurück in einem gewissen Maße. Und jetzt als Erwachsener weiß ich das. Und es ist voll die Bürde in Wirklichkeit. Ich habe die aber angenommen. Also, es macht nicht jeder. Manchen Leuten ist es auch egal. Die sagen so, ey, ich bin ich und es ist gut so, ne? Aber ich mache das heute noch so, dass ich ganz genau darauf achte, was ich mache, dass ich keine Regeln breche und dass ich definitiv nicht negativ auffalle. Also, und ich glaube, viele POCs und viele Schwarze haben diesen Tick. Also, ich habe auch, kennst du diesen Ausdruck Resting Bitch Face?
Ja, komm ich mal an.
Also, wenn man...
Na klar, kenne ich den.
Also, wenn ich auch, das ist total weird, wenn ich irgendwie in der Öffentlichkeit bin, weiß ich nicht, ich bin auf einer Party oder so und ich stehe in der Ecke. Und wenn ich gerade mal nicht lächle, dann kommt das total oft, dass Leute denken so, oh, der Mike, der da hinten, der Michael, der ist, der guckt so böse und vielleicht ist der auch gefährlich, weil der ist auch tätowiert und der ist schwarz. Und dann hatte ich irgendwann die Angewohnheit, dass ich immer gegrinst habe wie so ein Idiot. Weißt du, damit bloß keine Angst vor mir hat, was total albern ist. Ich bin nur 1,70 groß, ja, aber das ist total albern. Aber dann... dann stehe ich halt da und denke so, ah nee, ich will nicht, dass die Leute irgendwie einen falschen Eindruck von mir kriegen, dass sie denken, weil man kennt ja die ganzen Klischees über schwarze Menschen. Das ist ja medial überall verbreitet, ne? Und dann denke ich so, ah, dass ich nicht in dieses Klischee falle, ich lächle jetzt einfach mal. Und dann stehst du in der Ecke da mit deinem Glas Wasser und grinst einfach wie so ein Idiot. Ey, total hängen geblieben, ne? Pass auf, es gibt tatsächlich noch so eine Sache. Also es gibt auch tatsächlich Studien dafür, das ist jetzt eher aus dem amerikanischen Raum, dass schwarze Menschen immer anders eingeschätzt werden, also im Vergleich zu Weißen. Also wenn du einen Schwarzen siehst und weiße Leute sollen sagen, was denkst du, wie groß der ist, wird der immer größer geschätzt. Und wenn, weißt du, wird immer stärker geschätzt, weil die Leute irgendwie Bilder haben und sagen, oh ja, der ist groß und gefährlich. Dann sagen, nee, der ist eigentlich nur 1,70 groß, aber der Rest passiert halt so in deinem Kopf. Und da gibt's jetzt auch irgendwie so eine, das ist jetzt keine Studie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, dass wenn schwarze Männer eine Brille tragen, also eine Lesebrille, dann wirken die gleich 20% weniger aggressiv und gefährlich.
Echt? Das ist ja crazy.
Ich kann jetzt nicht keine Zahlen dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ich lese immer so viel, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe, aber total albern. Also vielleicht sehen wir uns demnächst auf einer Party, dann stehe ich nicht dumm grinsend in der Ecke, ich habe aber eine Lesebrille auf, obwohl ich keine brauche.
Okay. Aber ich wollte gerade sagen, ich hätte vor dir sowieso keine Angst, weil tatsächlich, ich benutze immer so andere Marker, an denen ich Menschen, sag ich mal, beurteile, finde ich so schwierig, ne, weil wir sollen das ja eh nicht tun. Aber bei mir sind es Augen. Ich finde Augen total interessant, weil ich finde, Augen sagen ganz viel darüber aus. Oder man kann an den Augen ganz oft erkennen, ob jemand wirklich böse ist oder ob jemand lieb ist. So, das ist das eine. Und dann auch die Stimme. Also wenn man deine Stimme hört, beispielsweise jetzt mal, Michael, ne, dann würde man ja überhaupt nicht davon ausgehen, dass du ein böser Mensch bist.
Ich weiß nicht. Ich finde, du weißt ja, wie es ist, wenn man seine eigene Stimme hört, ist eher ein bisschen seltsam.
Ja,
aber ich bin ja, und das Lustige ist, ich bin durchweg überhaupt kein böser Mensch.
Nee.
Aber ich kann schon fast verstehen, weil ich schon fast in, schau mal, ich habe schwarze Haut. Ich bin überall bis zum Hals sogar tätowiert. Jetzt habe ich einen Bart. Ich habe einen Kampfhund. Ne? Wenn wir spazieren gehen, ich verstehe das schon, dass die Leute den Bordstein wechseln. Ne? Aber mein Hund und ich, wir sind super duper lieb und ich sehe schon, dass, ja, Leute, ich kenne das ja schon mein ganzes Leben lang, ne? Wenn ich einen Raum betrete, das ist auch so ein Skill, das ist auch so ein Skillset, was, glaube ich, viele POC und marginalisierte Menschen haben. Wenn ich einen Raum betrete, scanne ich den automatisch immer so ab. Hm. Ne? Und guck so, ah, zieht die Oma ihre Handtasche näher zu sich heran, was passiert da? Und ich bin immer so gewillt, oder ich möchte gerne halt, dass die Leute sich wohlfühlen in meiner Gegenwart, logischerweise, weil ich diesem Klischee natürlich nicht entspreche, auch wenn ich aus einem Brennpunkt komme. Ich bin ja trotzdem gut erzogen. Und deswegen habe ich so ganz feine Antennen und ich glaube, ich habe so eine ganz starke Empathiefähigkeit, wie Leute auf mich reagieren und wie es denen so geht und so weiter. Und ganz oft frage ich mich so, ist das was ich von Geburt an habe, oder ist es sowas, was mir antrainiert worden ist von der Gesellschaft? Mhm. Damit ich nicht anecke und damit keine Angst vor mir hat. Mhm. Genau. Ja, aber gut, das klingt immer jetzt voll komisch. Also jeder, der mich mal für 3 Sekunden trifft, denkt so, alles in Ordnung. Oder, nee, weißt du was? Anders. Also durch meine Schule und all das, man lernt ja ständig Leute kennen, mit denen man mal länger zusammenarbeitet. Und was ich ganz oft in meinem Leben schon gehört habe, ist, dass nach 2, 3 Wochen Leute sagen, du bist ja eigentlich voll cool. Weil Leute haben, der erste Eindruck, den ich mache, aufgrund meiner äußeren Erscheinung, der ist schon immer ein bisschen ein anderer.
Ja, ja, also ich kann das nicht mit Ja unterstützen, weil ich das bei dir so nie empfunden habe, aber du, ich weiß, I get the point, ne? Und ich verstehe natürlich, worauf du hinaus möchtest. Und ich glaube, alles das, was du beschreibst, sind auf jeden Fall die klassischen Charakteristika, wenn du so möchtest, die bei Leuten Angst hervorrufen können. Logisch, also definitiv. Lass uns mal über Machtasymmetrien sprechen, die ich in dem Kontext von Rassismus, Diskriminierung immer ganz spannend finde. Glaubst du, dass Machtasymmetrien die Entstehung von Rassismus und Diskriminierung beeinflussen können? Und wenn ja, inwiefern?
Also hier 100%. Also ohne Macht und die Ungleichheit von Macht funktioniert es überhaupt nicht. Also du musst ja Macht und eine gewisse Position haben, um Dinge zu entscheiden. Wenn wir jetzt über Macht und Rassismus, das klingt jetzt so sehr brachial irgendwie und körperlich, weil wir haben ja auch eben über Angst und Gewalt gesprochen. Das ist aber jetzt gar nicht so diese Macht. Es geht eher um so eine Positionierung, ne? Auch jetzt wieder im deutschen Kontext. Wer hat das Sagen? Ne? Wer ist in den hohen Positionen und wer darf bestimmen, was Wirkung erzielt irgendwie, ne? Also zum Beispiel, wie sehen die deutschen Vorstände aus, habe ich eben schon gesagt, wie sehen unsere PolitikerInnen aus? Und wenn man sich das Bild anguckt, dann sieht man mehrheitlich weiße Leute und dann ist klar, die sind in diesen Machtpositionen und bestimmen auch dann über unser Leben. Also wer bestimmt, wer aufs Gymnasium kommt, wer bestimmt, wer studieren darf und wer bestimmt, wer den Job bekommt, das sind mehrheitlich weiße Leute und die haben die Macht, das zu bestimmen. Und wie ich eben schon gesagt habe, haben Studien gezeigt, dass migrantisierte Menschen schlechter benotet werden als Bio-Deutsche, sage ich jetzt mal. Und wenn sich dann einer von uns durchschlägt und ein Studium abgeschlossen hat, dann gibt es auch Zahlen dazu, dass Ahmed sich eben 5-mal mehr bewerben muss als der Sebastian. Und das ist diese Machtasymmetrie.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie oft im Leben hattest du schon das Gefühl, aufzugeben?
Nee, gar nicht. Vor allem diese antirassistische Bildung oder das, was ich jetzt weiß, ne, das hatte ich ja nicht von Anfang an. Ne? Das habe ich mir also irgendwann mal drauf gelernt. Und
wieso?
Weil ja, das ist eine gute Frage. So, was ist so meine Origin Story? Ich hatte irgendwann mal wieder einen rassistischen Vorfall. War nur so eine Kleinigkeit, ne? Aber hat mich ein bisschen genervt. Und das hat mich 3 Tage nicht losgelassen. Das ist ja immer das Gemeine. Ne? Irgendjemand sagt was, auch wenn es nur im Scherz ist, der geht dann einfach weiter und die Situation ist vergessen. Aber wir, die Opfer von so auch so kleinen alltagsrassistischen Dingen, wir tragen das noch mit, ne? Und haben dann ständige Fragen im Kopf. Ich weiß auch nicht, ich bin auch vermeintlich sehr, sehr reflektiert. Heißt, also immer, wenn mir was passiert, stelle ich mir die Frage, warum ist das passiert? Inwieweit ist das meine Schuld? Was habe ich dazu beigetragen? Und habe ich jetzt das Recht darauf, sauer und beleidigt zu sein? War das wirklich Rassismus? Wie hat er das gemeint? So 1000 Fragen, die ich mir immer gestellt habe früher. Und habe dann gedacht, war nicht böse gemeint, alles gut. Aber der Schaden war ja trotzdem da. Und so voll weit ausgeholt jetzt. Genau, auf jeden Fall habe ich dann den Christian getroffen, lustigerweise in der Stadt. Das war so Zufall und er mag das gar nicht, wenn ich die Geschichte erzähle, aber das ist wirklich so ein großer Brocken meiner Origin Story. Und Christian ist der Mitgründer von der Diversity Academy und der ist basically ein alter weißer Mann. Und den habe ich gefragt, weil ich wusste, der macht irgendwas mit interkultureller Kommunikation. Und da habe ich gesagt, schau mal, mir ist das passiert und irgendwie lässt mich das nicht los. Ist das rassistisch oder stelle ich mich an? Und dann hat er mir erklärt, warum das rassistisch ist. Und dann hat er mir erklärt, warum ich, also er hat mir nicht gesagt, du darfst beleidigt sein, er hat mir da keine Legitimation gegeben, aber er hat mir einfach die Situation erklärt. Und ich dachte nur so, hä? Warum weiß denn der das? Warum weiß ich das nicht? Das ist super weird, ne? Wenn ein weißer Mann einem Schwarzen erklärt, wie Rassismus funktioniert und wie da die Mechanismen sind. Und dann dachte ich so, ey, ich will das auch wissen. Und dann, habe ich mich einfach dazu entschieden, Michael Birnbaum, der Diversity-Experte zu sein, sozusagen. Wobei Experte ist so ein schweres Wort und das ist so ein ongoing process. Also ich lerne jeden Tag, ich lese immer noch 10.000 Bücher, ich lese immer noch 10.000 Studien von Menschen, die wirklich um einiges schlauer sind als ich irgendwie. Professor Dr. Naku Leng oder Aladin Elmar Falani oder auch meine liebe Freundin jetzt Dr. Esma El Idrissi. Das sind so Leute, mit denen ich immer rede und wir setzen uns auseinander und dann lernst du jeden Tag. Und das Geile ist, ich finde dieses Thema so spannend, Ich habe halt, weißt du, ich sitze dann halt auch bis 11 Uhr nachts und lese irgendeine Studie. Ey, wer liest denn Studien, weißt du?
Ich liebe das. Ich auch.
Ich finde es super spannend.
Ich auch. Genau. Ich glaube, also wir sollten das mehr tun, ne? Wenn mehr Leute das Interesse oder die Neugierde hätten, solche Studien zu lesen, dann wären wir, glaube ich, ein bisschen geheilter als Gesellschaft.
100%. Und die Sache ist ja auch, weil wir das, wir haben ja keinen Antirassismus in der Schule, ne? Wir haben ja diese antirassistische Bildung nicht in der Schule. Das heißt, wenn dann Leute wie Tupoka Ogette ein Buch schreiben oder Alice Hastas, was dann jetzt nicht so dieses wissenschaftliche Ding ist, aber so erzählerisch, und dann kann man, das ist so ein leichter Einstieg, ne? Oder auch noch wichtig, Simon Ussifo mit seinem Buch People of Deutschland. Das sind so kleine, er nennt es ja immer so snackable Content, ne? Dass man so kleine Geschichten liest. Und das ist für weiße und für schwarze Leute, weil weiße Leute denken dann, oh krass, das ist real, weil wenn du nicht die Berührungspunkte mit solchen Menschen hast, dann sind das alles nur so ganz ferne Geschichten, ne? Und gleichzeitig auch, wenn du das als Schwarzer liest, denkst du so, oh krass, dem ist es auch passiert, ah, das ist doch Rassismus, ne? Dann kriegst du auch, dann kriegst du auf einmal auch so eine Sprache für diese Dinge, die früher nur so ein Bauchgefühl für dich waren, und du dachtest, irgendwie gefällt mir das nicht, aber ich kann es nicht benennen. Und dann kommt Tupoka Ogette und sagt, ey, das heißt Othering und das heißt Derailing und das heißt Gaslighting, und du denkst so, wow, das hat sogar alles einen Namen, das ist mir passiert. Und dann hast du so viele Aha-Momente, weil du denkst so, oh ja. Und dann, weiß ich nicht, dann gehst du wirklich zurück in deine Vergangenheit und denkst, das ist ja krass, das ist mir alles schon passiert. Und das Lustige ist, es spielt fast keine Rolle, ob du ein Bruder bist, der hier im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen bist, oder ob du ein schwarzer Mann aus Ostfriesland bist. Wenn wir zusammenkommen und unsere Geschichten nebeneinander legen, wir erleben alle den gleichen Rassismus und die gleichen Storys. Das ist total verrückt.
Ja. Du hast gerade über die Schulzeit gesprochen, ne? Würdest du sagen, dass wir die Kolonialzeit beispielsweise als Themenfach in der Schule behandeln sollten?
Safe. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, manche Schulen machen das tatsächlich auch schon, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, steht es gar nicht auf dem Lehrplan. Und das ist einfach, kennst du Korai, die Rapperin?
Ja, irgendwie sagt man das.
Ist egal. Auf jeden Fall, es gibt Korai, die Rapperin, die hat mal diese eine Zeile gebracht, die heißt, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Ja. Also überhaupt nicht im antirassistischen Kontext, aber es ist eine gute Zeile, ne? Und das ist auch eine Sache, die wir verstehen müssen. Also die Welt heute ist so, wie sie ist, wegen Kolonialismus, ne? Ja. Und zwar auf vielen, vielen Ebenen. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, weißt du, die Grenzen in Afrika wurden gezogen von Kolonialisten, sagt man das so? Ja, genau. Ne? Also Afrika ist so, wie es ist. Und wir nennen Afrika die dritte Welt, weil weiße Menschen das Afrika zu dem gemacht haben, was es ist. Und darüber muss man sprechen. Aber wenn wir das jetzt mal so, ich mache das Fenster jetzt wieder ein bisschen kleiner, wenn wir das jetzt einfach nur nach Deutschland zurückholen und uns fragen, wie entstehen rassistische Vorurteile, wie entstehen die Narrative über schwarze Menschen oder andere Communities, das hat alles seinen Ursprung auch in der Kolonialzeit, ne? Wie werden schwarze Menschen wahrgenommen, das N-Wort und lauter solche Sachen, ne? Und das sind auch wieder solche Sachen, die liegen schon wieder so weit zurück, dass gar keiner mehr weiß, warum er seltsame Fragen stellt und warum er so eine gewisse Meinung über jemanden hat. Das ist einfach, weil wir so krass rassistisch sozialisiert sind, und das ist schon so lange her, aber es wirkt immer noch nach. Und wenn du sagst, ja, wo kommt denn das her, dann sagen alle, keine Ahnung, das ist einfach so. Ja, Leute wissen intuitiv immer irgendwelche Sachen, ne?
Ja, voll.
Das ist, keine Ahnung, wie wenn ich zum Beispiel sage, guck mal, ich habe hier drei Bewerbungen, eine hat ein Kopftuch, eine hat keins, wer wird eingestellt, dann sagt, oder wer hat schwerere Chancen am Arbeitsmarkt, dann weiß jeder sofort so, ah, die Frau mit Kopftuch, die wird es schwerer haben.
Ja.
Das weiß jeder. Ja. Aber die Frage ist nur so, warum weißt du das eigentlich und warum ist das so? Also irgendwie intuitiv kennt sich jeder mit Rassismus aus, weil wir es so ganz tief in uns drin haben. Das Problem ist nur, dass die Leute keine Zeit haben und mal anhalten und das reflektieren und sagen so, ey, da müssen wir mal drüber sprechen, weil in Wirklichkeit ist ja so, weiß ich nicht, es sind ja immer die Probleme der anderen, weißt du, also warum sollte die Familie Bauer, wo nur Weiße drin sind, sich da irgendwie jetzt hardcore mit Rassismus auseinandersetzen? Das ist ja die Frage. So, was hat Rassismus eigentlich mit mir zu tun? Also nicht mit mir, sondern mit dir, Zuhörerin, als weiße Person. Wie betrifft dich Rassismus? Und diese Frage stellt sich keiner. Und ich glaube, das ist eine ultimativ wichtige Frage, weil Rassismus betrifft uns alle auf gewisse Arten und Weisen. Aber wenn wir nicht innehalten und da mal drüber nachdenken, dann funktioniert das nicht. Und ganz oft passiert dann so ein Switch vielleicht, wenn man auf einmal Berührungspunkte hat. Ne? Wie zum Beispiel keine Ahnung, meine Freundin kommt ursprünglich aus Dresden, die ganze Familie ist weiß. Und jetzt bringt die, oder meine Freundin, Entschuldigung, meine Frau. Das ist ja neu. Und dann bringt die mich vor 7 Jahren einfach mit in diese Familie rein. Und jetzt müssen die sich die Frage stellen, wie offen sind die eigentlich?
Ja. Ne?
Haben die Rassismen in sich drin? Und dann merken die auch, wenn ich im Raum bin, so, oh, wir müssen unsere Sprache ändern, weil dann sagen die Dinge, die eigentlich nicht okay sind. Das hat zwar früher noch keiner angeprangert, aber jetzt bin ich da und die denken so, oh, darf ich das sagen? Ist das okay? Und erst wenn man Berührungspunkte und so Begegnungsstätten hat, dann kommt man so ins Grübeln, weil ansonsten ist ja jeder so ganz, jeder ist so in seiner Bubble eigentlich drin und denkt sich so, was habe ich denn mit denen zu tun?
Ja.
Eigentlich gar nichts, aber eigentlich alles.
Ja. Findest du das denn grundsätzlich schlimm, wenn dich weiße Menschen, wenn dir weiße Menschen jetzt beispielsweise Fragen stellen, die unangebracht sind oder sagen, oh, warte mal ganz kurz, sorry, das darf ich ja in deiner Gegenwart so eigentlich nicht sagen? Oder ist dir das lieber in der Hoffnung, dass Menschen dadurch ihr Verhalten verändern? Also weißt du, dass man nachhaltig sein Verhalten verändern kann? Weil das passiert ja eigentlich nur im Austausch, im Diskurs miteinander. Also ich sag dir mal, wieso ich diese Frage stelle, weil ich ganz oft merke, dass Menschen, weiße Menschen, sehr zurückhaltend sind, bestimmte Fragen zu stellen oder generell in den Austausch zu gehen, beispielsweise mit Menschen einer anderen Hautfarbe oder mit einem Menschen, die ein Kopftuch tragen oder Menschen, die eine Behinderung haben, weil das, ne, weil sie irgendwie, das ist ungewohnt, sie wissen nicht so wirklich, kann ich jetzt hier was falsch machen? Und ja, die Antwort ist ja, du kannst ganz viel falsch machen, aber ist das wirklich so schlimm, ist die Frage, die ich mir immer stelle. Oder ist es besser, was falsch zu machen und daraus zu lernen und es dann im nächsten Schritt nicht mehr falsch zu machen?
Ja, verstehe die Frage, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, das sieht natürlich jeder immer ein bisschen anders. Ich kann jetzt nicht für alle POC sprechen, aber tatsächlich glaube ich, dass man, es funktioniert nur, wenn man im Gespräch bleibt. Ne? Mhm. Wenn dann weiße Menschen sagen, ey, ich sage hier gar nichts mehr, sonst werde ich gecancelt oder ich mache alles falsch und dann zieht man sich zurück, das ist ein krasses Problem. Ne? Heißt also, man darf keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Mhm. Ne? Was aber wichtig ist, und das ist auch oft das Problematische, wenn ich dich dann darauf hinweise und sage, du, das Wort sagt man nicht mehr, oder wenn ich sage, das, was du gerade gemacht hast, deine Handlung war rassistisch, dann muss man das auch annehmen. Mhm. Und das ist aber das große Problem. Weil wenn ich jemandem sage, du, was du gerade gemacht hast, war rassistisch, dann kann man fast nicht mehr auf einer guten Ebene miteinander kommunizieren. Weil keiner will per se ein Rassist sein. Also niemand, der bei klarem Verstand ist, will ein Rassist sein. Weil wir alle ein ganz gewisses Bild von einem Rassisten im Kopf haben. Ein Rassist ist ein Nazi, ein gewaltbereiter, böser Mensch. Und keiner will ein böser Mensch sein. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass nur weil du was Rassistisches getan oder gesagt hast, bist du kein Rassist. Mhm. Ne? Rassist zu sein, ist ja eine ganz starke Ideologie. Das ist was ganz anderes. Also man kann durchaus, ich sag's jetzt ganz salopp, du kannst durchaus mal in ein Fettnäpfchen treten und dann hast du was Rassistisches gemacht. Aber das macht dich nicht zu einem schlechten Mensch und das macht dich auch nicht zu einem Rassisten. Das Wichtige ist aber jetzt, wenn wir euch darauf hinweisen, dass das nicht okay ist, dann dürft ihr nicht in die Defensive gehen. Dann müsst ihr sagen, ah, okay, alles klar, danke. Ne? Und das ist ja mit allem so. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Austausch mit einer Transfrau und dann haben wir hin und her geschrieben und ich weiß gar nicht, mit den Pronouns they, them und so weiter bin ich durcheinander gekommen. Und ich habe basically totalen Quatsch geschrieben. Und dann hat sie auch zu mir gesagt, nee, Digga, das geht so. Und dann habe ich einfach nur gesagt, so, oh mein Gott, Entschuldigung.
Ja.
Dann habe ich gesagt, oh mein Gott, Entschuldigung, ich google mir das nochmal zusammen, wie das wirklich geht. Weißt du, weil wir ein bisschen in der Verantwortung sind wir ja auch.
Ja,
und selbst ich als jemand, der in diesem Rahmen unterwegs ist, ich mache auch Fehler. Das ist ja, es kommt ja auch immer viel Neues mit dazu.
Ja.
Ne? Und ich verstehe das, dass es möglicherweise overwhelming sein kann. Aber dann muss man eben zwei Sachen nicht machen. Erstens, wenn man korrigiert wird, nicht beleidigt sein, sondern das annehmen. Und das Zweite ist, dass man dann sagt, ah, okay, alles klar, das nehme ich so an, vielen Dank. Und dann gehst du aber auch nochmal an die Bücher und ins Internet und schaust dir nochmal an, wie es besser gemacht wird. Weil die Verantwortung liegt ja nicht darin, dass ich jedem, weißt du, kostenlose Bildungsarbeit gebe und jedem erkläre, wie es richtig zu machen ist. Weil alles, was du wissen willst auf der ganzen Welt, ist nur eine Google-Suche entfernt. Oder in Büchern oder in Podcasts. Ne?
Ja.
Also so Podcasts, wie du machst. Es kostet niemandem Geld, kann man sich einfach reinziehen. Ne?
Ja.
Aber um die Schleife nochmal zu machen, Menschen zu canceln, ist grundsätzlich erstmal nicht die perfekteste Lösung, auf keinen Fall. Man muss im Gespräch bleiben miteinander.
Ja, genau. Und ich finde deswegen diese Fragestellung oder auch dieses Thema so unglaublich wichtig, weil ich immer denke oder auch merke einfach, ne, dass ganz viele Menschen einfach dolle verunsichert sind. Und da will ich jetzt niemanden in Schutz nehmen, um Gottes Willen, ne, weil ich sehe das genau wie du. Wir sind alle in der Verantwortung, selber uns die Bildung nahezulegen, die wichtig ist, um eben aus dieser rassistischen Sozialisierung, in der wir alle drinstecken, rauszukommen, so safe. Aber trotzdem ist unser aller Anliegen ja auch, dass wir zusammenkommen, dass wir uns die Hände reichen, dass wir uns miteinander verbinden, dass wir eine Gemeinschaft bilden, dass wir solidarisch miteinander sind. Und da versuche ich immer so ein bisschen zu überlegen, okay, wie geht das denn am schnellsten und am einfachsten? Eben auch mit Blick darauf, dass ich weiß, dass viele weiße Menschen extrem verunsichert sind und manchmal gar nicht so wirklich wissen, was sie sagen sollen, und dann halten sie lieber den Mund aus Angst, so, ne? Und da möchte ich, da geht's nicht um Mitleid, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh, die Armen, ja, die tun mir wirklich leid, ne? Sondern einfach nur ein Verständnis dafür in den Raum zu stellen, dass ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die gerne mehr verstehen würden und die sich gerne mehr trauen würden, aber auch trotzdem Ängste,
weißt du,
in
das
sich
ist,
haben.
Weißt du, das ist total spannend und das ist so ein Balanceakt, den ich, da frage ich mich selbst, wie mache ich das, ne? Weil jetzt haben wir so eine Gegenüberstellung. Ich sage jetzt einfach mal so ganz binär, wir haben jetzt Schwarz gegen Weiß und jetzt, oder die Menschen mit antirassistischer Bildung und die, die sie nicht haben. Und die Frage ist jetzt, wie holen wir die weißen Menschen jetzt so ab, dass sie das verstehen und dass sie sich auch nicht überfordert fühlen, und dass sie diese Angst verlieren, da irgendwie in den Austausch zu gehen irgendwie, ne?
Na, ich glaube, du hast es schon ganz gut gemacht, um ehrlich zu sein, Michael. Also du, weil ich meine, du hast ja im Wesentlichen gesagt, traut euch, also habt keine Angst, stellt Fragen. Du hast auch gesagt, ich kann nicht für alle POCs oder BIPOCs sprechen, kannst du auch nicht, genau, kann niemand, ich kann auch nicht für alle Weiße sprechen. Aber ich finde es erstmal cool, dass du sagst, traut euch doch mal. Also und guck, im Zweifel guckt, was passiert, ne? Aber und dann, ich finde, dann kann man ja immer sagen, was du auch gerade erklärt hast, dieses, wenn du dann was falsch machst, dann lass es dir halt erklären. Wenn dann ein Schwarzer beispielsweise vor dir steht und es dir erklären möchte, dann nimm es halt dankend an und sag, hey, cool, danke, dass du mir das erklärt hast. Und steh nicht da und sag, nee, aber ich weiß es ja trotzdem besser. So, also ich glaube, das ist schon auf jeden Fall ein Weg, oder?
Ja, genau. Lustig, dass du jetzt wiederholt. Also genau, scheinbar hatte ich das schon gesagt, aber irgendwie habe ich noch was anderes im Kopf, was ich sagen will, weil es gibt noch diese andere Komponente, dass okay, es klingt jetzt so super weird. Ich bin halt auch manchmal ein bisschen müde, was diese ganze Situation angeht und auch sauer. Ne? Und wenn wir jetzt hier sitzen, ein paar Wochen nach dieser Korrektivrecherche, dann ist man, ach, siehst du, jetzt doch. Siehst du, weil du eben noch gesagt hattest, hattest du mal einen Punkt, an dem du aufgeben wolltest. So, nee, das ist kein Punkt, an dem ich jetzt aufgeben will, aber es ist so ein Punkt, an dem, wenn ich so unheimlich müde ist, wo man sagt so, ey, checkt es doch jetzt einfach mal und jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen und jetzt mit dieser Korrektivrecherche und diesen Deportationsplänen, jetzt haben wir nochmal so ein ganz anderes Level erreicht, ne? Und das macht mich sauer und ich rede mit vielen BPOC und ich frage die auch immer so nebenbei, so hier sag mal, kann ich mal was fragen, bist du auch manchmal so ein bisschen sauer? Und dann sagen die ständig, also man hat immer so Standgas, weißt du, und ja, und das ist auch so voll die Belastung. Und dann ist halt die Frage, wie gehen wir jetzt mit Menschen um, wenn du dann doch mal was erklären musst oder wenn, weißt du, um die dann abzuholen. Dann habe ich manchmal das Gefühl, am liebsten würde ich manchmal nur schreien und sagen, ah, mach's doch selbst. Ja. Ne? Und aber so funktioniert's halt nicht. Und das will ich damit sagen, das ist wie so ein Balanceakt, den man manchmal laufen muss. Genau. Ah, stimmt, jetzt macht das Sinn, was das du vorhin. Ja, also aufgeben, nein. Aber ich weiß, dass viele aus der Community gerade jetzt in diesen Tagen super müde sind.
Ja.
Und sauer, immer sauer.
Ja. Aber ich hoffe von Herzen, dass euch das auch ein bisschen Hoffnung macht, dass so unglaublich viele Menschen gerade auf die Straßen gehen und das ja wirklich auch nachhaltig noch tun. Ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Und es werden ja gefühlt immer mehr über alle Städte hinweg. Also mir, und ich weiß, dass ich nicht in der gleichen Position stecke und trotzdem kämpfe ich fürs Gleiche und mir macht das ganz viel Hoffnung, weil ich das nach diesem Korrektivding nicht erwartet hätte, dass diese Demonstrationen so riesig werden und so anhalten und nachhaltig so einen positiven Aufschrei, sage ich mal, unterstützen, ne?
Ja, also wir müssen natürlich jetzt sehen, wie nachhaltig das dann hinten raus ist, ne? Also ich habe Also ich glaube, seit diese Recherche draußen ist, ich habe jetzt gar nicht mehr so viel auf LinkedIn gepostet, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht mehr, also ich habe so ein bisschen die Normalität verlassen, ja, und ich hatte das Gefühl, alles, was ich jetzt poste, muss irgendwie mit dieser Sache zusammenhängen. Mhm. Aber habe da jetzt noch keinen Weg gefunden, da wieder in meine Normalität reinzukommen. Weiß auch nicht, ob das hier passiert. Was ich aber gemacht habe, ist, wie so ein kleiner Hater, habe ich so vor meinem Computer gesessen und habe geguckt, was schreiben denn die Leute so? Und wer, das ist ja so ein Ding, wer positioniert sich jetzt? Und was ich so ganz seltsam finde, ist dann, ja, dann kommen auch CEOs und große Firmen und machen so ein Statement und sagen, wir positionieren uns ganz klar gegen Rechts und Rechtsextremismus. Und dann sagen alle Leute, oh ja, toll, danke für dieses Statement. Und dann macht das jeder. Und dann denke ich mir so, warte mal gerade, warum kriegt ihr eigentlich Applaus dafür, dass ihr etwas sagt, was absoluter Standard sein sollte? Weißt du, ich erwarte ja auch nicht, ich mache jetzt einen Post und sage, ich schlage keine Frauen. Und alle so, ah, bravo. So, you're not supposed to fucking do it. Und deswegen.
Ja, aber wundert dich das ehrlich noch? Also mich wundert das gar nicht, weil das ist doch die Quintessenz unserer Gesellschaft, wie sie funktioniert. Dass es da so ein paar Leute oder Unternehmen gibt, die sich irgendwie gut etabliert haben und egal, was die schreiben, was sie posten im Social Net, die bekommen immer Applaus.
Ja, aber die Sache ist, und wenn du dann sagst, ah, hier, ich habe gesehen, du hast hier ein Posting gemacht und wir haben ein kostenloses Seminar, wenn du willst, kannst du deine Mitarbeiter vorbeischicken, dann sagen die so, ah, nee, danke. Wir haben ja die Charta der Vielfalt unterschrieben, bei uns gibt's keinen Rassismus. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann einfach nur denke, so, ah, wie nachhaltig ist das, wirklich, was man macht. Weißt du was, jetzt fällt mir noch was ein zu Machtasymmetrien. Jetzt, ich habe ein ganz cooles Beispiel, weil wir gerade über, weil ich gerade die Charta der Vielfalt erwähnt habe. Also telling for a friend sozusagen. In der großen deutschen Firma hier in Frankfurt ist ein schwarzer Mitarbeiter, der wurde von seinem Vorgesetzten rassistisch beleidigt. Ne? Hat es dann auch gemeldet bei HR, seine Vorgesetzten, die kamen dann alle zusammen und haben gesagt, okay, was ist hier vorgefallen? Jetzt sitzt dieser schwarze Mitarbeiter in einem Raum. Er ist einfach nur ein Arbeiter, ne? Jetzt sitzt seine Vorgesetzte vor ihm, HR sitzt vor ihm, der Vorgesetzte, der ihn rassistisch beleidigt hat, und noch die Personalvertretung, die aber den Täter vertritt. Und der sitzt jetzt ganz alleine da, vor weißen Leuten. Und er muss jetzt nochmal erzählen, was passiert ist und warum das rassistisch ist. Und dann beratschlagen die sich und dann sagen die nach einer Stunde, alles klar, vielen Dank, nö, war kein Rassismus. Und das war's. Ne? Ja. Und diese Leute, die wussten noch nicht mal, was das Wort POC bedeutet. Die hatten keinerlei Ahnung, was antirassistische Bildung angeht. Und die haben aber die Deutungshoheit darüber, was Rassismus ist und was es nicht ist. Und das ist total crazy, weil dann brauchen wir auch kein AGG oder dergleichen und dann müssen Leute auch nicht die Charta der Vielfalt unterschreiben. Wenn Leute einfach sagen, wir dulden keinen Rassismus, wir sind auch gegen die AfD, aber dann bestimmen wir, was Rassismus und Diskriminierung ist. Mhm. Ne? Und das ist ein absolutes Problem.
Das ist der Grund, tatsächlich, wieso ich diesen Podcast ins Leben gerufen habe, weil ich sehr häufig das Gefühl hatte, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die ganz wenig Sichtbarkeit haben, die man nicht kennt, ne? Weil sie eben nicht diesen ganzen Backlash haben, weil sie nicht eine riesen Maschinerie hinter sich haben, die Geld in sie reinbohrt hat oder. Und ich aber der Meinung bin, dass wir einen positiven Wandel für alle und in unserer Gesellschaft nur dann bewegen können, wenn wir Menschen zu Wort kommen lassen, die smart sind, die das Leben leben und deswegen verstehen, was nicht funktioniert und dann Lösungen präsentieren können, ne? Wie du jetzt beispielsweise, weil du selber lebst das Leben. Ich lebe das nicht, du lebst es. Du kannst mir nur sagen, was nicht funktioniert. Und aufgrund dieses Nicht-Funktionieren können wir dann neue Lösungen entwickeln, die unsere Gesellschaft besser machen. Und genau das war tatsächlich die Quintessenz und der Wunsch und der Grund, wieso ich diesen Podcast gegründet habe. Weil ich gesagt habe, ich verstehe nicht, wieso wir immer und immer wieder die gleichen Leute zu Wort kommen lassen. Und die Leute erzählen immer und immer wieder das Gleiche. Und es verändert sich aber nichts. Und alle wundern sich, wieso nicht.
Ja, 100%. Und genau so würde es auch funktionieren. Das wäre ja dann schon fast, es gibt ja diesen Begriff so Power Sharing irgendwie, ne? Heißt also, keine Ahnung, du bist jetzt die weiße Diversity Managerin von einem riesigen Unternehmen, weißt aber eigentlich gar nichts über BPC. Du kennst das alles nur im besten Fall aus Büchern, so Mikroaggression und Rassismus. Ja. Und eigentlich ist es sehr abstrakt alles für dich, ne? Ist jetzt also die Frage, was machst du und wie gehst du damit um? Ne? Und wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du, das war rassistisch und du kannst es gar nicht nachvollziehen und denkst so, nee, das war nur ein Missverständnis, ne? Dann haben wir halt ein Problem. Deswegen brauchen wir A, in Wirklichkeit betroffene Diversity-ManagerInnen und Leute, die wirklich wissen, wovon sie reden und das nicht nur aus Büchern kennen, sondern die das gelebt haben. Aber dafür müsste jetzt schon wieder jemand Platz machen oder eben Power-Sharing und sagen, ich mache eine halbe Stelle, komm ins Team, wir teilen uns diesen Posten und wir lernen voneinander oder dergleichen. Ne?
Ja.
Das wär total wichtig.
Voll. Wobei ich auch sagen muss, ich finde, da kommt es ja auch immer ein bisschen drauf an, was für ein Diversity, ne? Weil in Deutschland sprechen wir von Diversity, dann reden wir von Mann und Frau. Das ist eine Dimension, die wir haben. Dann haben wir natürlich aber auch noch Herkunft und Hautfarbe, dann haben wir noch Behinderungen. Ich glaube, es braucht für alles alles. Also, und am Ende des Tages ist es dann wieder ein ganz buntes Potpourri von allem, wo man sich im besten Fall austauscht, unterstützt, weiterbildet und sensibilisiert, ne?
Weißt du, ich glaube, dass, wie soll ich mich da ausdrücken? Also man braucht natürlich eine ganz hohe Empathiefähigkeit. Ne? Also ich mache das jetzt in Anführungsstrichen, nee, will ich gar nicht so sagen. Also ich habe keine Behinderung, so.
Ja.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie es ist, mit Behinderung zu leben. Ich bin auch ein Mann, ich bin heterosexuell. Das heißt, es gibt da bin ich schon sehr privilegiert, ne?
Ja.
Trotzdem, durch die anderen Diskriminierungserfahrungen, die ich mache, bin ich persönlich dann doch schon mehr oder weniger ganz gut in der Lage, irgendwie nachzuvollziehen, möglicherweise, wie sich etwas anderes anfühlen kann, wie sich Sexismus anfühlen kann, zum Beispiel, ne? Oder Ableismus, wie sich das anfühlen kann. Und dafür muss man auch offen sein, dass man einfach diese Empathiefähigkeit hat. Und ich glaube, dass, oder ich würde mir, es ist nicht immer so, aber ich habe dann doch irgendwie das Gefühl, dass Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise marginalisiert sind, auch zugänglicher sind für andere Arten der Diskriminierung. Also das besser zu erkennen.
Safe, natürlich. Ne? Und ach, natürlich, ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen, alle Menschen, die eben für Gerechtigkeit, so wie ich es ja immer betitel, kämpfen oder sich dafür einsetzen, ne, und das auch fördern, die haben natürlich selber auch Erlebnisse gemacht, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ich glaube, das ist ja sehr logisch. Also ich meine, sonst würde man das wahrscheinlich nicht machen. Das kannst du nur, wenn aus einem Gefühl heraus, ne, aus einem wirklichen Gefühl heraus, selbst nicht gesehen zu werden oder nicht verstanden zu werden, machen. Und deswegen finde ich dieses Empathiefähig ganz spannend. Ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen, ich glaube sogar jeder Mensch hat sowas schon mal erlebt. Und vielleicht ist das sogar auch ein spannender Impuls, den mal so mitzugeben und zu sagen, hey, lass uns mal selbst auf unsere Empathiefähigkeit horchen. Ne? Also schau doch mal, was hast du denn mal? Wann hast du dich mal wirklich nicht zugehörig gefühlt? Wann hast du dich mal unsichtbar gefühlt? Wann hast du dich wie ohnmächtig gefühlt? Ja, ich glaube, das kann jeder Mensch irgendwie für sich beantworten. Und wenn man aus diesem Gefühl heraus das dann mal auf marginalisierte Gruppen ganz grundsätzlich bezieht, dann kann man in etwa vielleicht nachvollziehen, was diese Menschen jeden Tag durchmachen.
100%. Also ich glaube tatsächlich, dass Empathie so die größte Superkraft ist, die man entwickeln kann. Also wenn ich so ein Marvel-Held wäre, dann wäre ich gerne Mr. Empathie oder weiß ich nicht.
Ja, geil.
Damit kann man doch am meisten anfangen irgendwie. Das ist total geil. Ja, das ist auf jeden Fall super wichtig. Ja.
Sehr, sehr schön. Maike, wir sind jetzt fast am Ende und du bekommst noch eine Frage von meiner letzten Gästin. Wenn wir diese Folge hier abgedreht haben, werde ich dir auch sagen, wer das ist, weil du kennst sie. Was bedeutet für dich Haltung und wie setzt du dich für andere ein?
Yes. Haltung. Also, finde ich gut, weil Haltung, vor allem also im Diversitätsbereich sagen wir, aber Haltung ist immer alles und wir wollen auch tatsächlich immer so eine Haltungsänderung erzielen bei unseren Kundinnen. Und das ist schwierig. Und was Haltung heißt für mich, das ist total spannend. Wie formuliere ich das? Also Haltung, kennst du diesen Spruch? Wer bist du, wenn niemand hinguckt, wenn dich niemand sieht? Ne?
Ja.
Das ist Haltung für mich. Heißt also, du stehst zu einer gewissen Sache und selbst wenn keiner mitkriegen würde, dass du jetzt von diesem Pfad abweichst, musst du auf diesem Pfad bleiben.
Ja.
Das ist Haltung. Und das heißt also, wenn du abends in den Spiegel guckst und du weißt, dass du alles richtig gemacht hast, Jesus Christ, that's the only way. Also wirklich, ich glaube, ich will es einfach so richtig real keepen irgendwie, ne?
Ja.
Und selbst zu meinem eigenen, weil manchmal ist es so einfach, eben diesen Pfad zu verlassen und keine Haltung zu zeigen und sagen, eigentlich ist es mein Ding, aber guck mal, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich nochmal ein paar hundert Euro mehr einsammeln oder dann kann ich diesen Kunden annehmen, ne? Und genau
und,
das
und wahrscheinlich auch menschlich. Ein Stück weit, ne? Also, dass man nicht immer Haltung hat. Also, ich glaube, das ist auch ein Stück weit menschlich einfach, oder?
Nee. Also, nee, also natürlich schon. Ich weiß, was du meinst. Aber in meinem Fall, meine Weltanschauung und meine antirassistische Position und all das, das würde ich niemals verkaufen. Und diese Haltung ist immer da, bei allem.
Ja, safe. Ne?
Also, das ist dieser Pfad, den ich niemals verlasse. Weil man braucht ja sowas wie so einen Kompass, ne? Und weiß ich nicht, ich bin grundsätzlich, das klingt jetzt so, ich hole aus, voll aus für so eine seltsame Frage, weiß auch nicht. ich lebe eigentlich so recht zurückgezogen. Ne? Ich hatte früher schon so einen riesigen Freundeskreis, habe in Wiesbaden American Football gespielt, da kennst du 3000 Leute. Jetzt, jetzt habe ich meine Frau und hätte ich keinen Hund, würde ich eigentlich gar nicht rausgehen.
Das heißt, Älterwerden, Michael, das ist das Älterwerden.
100%. Und das heißt, am liebsten sitze ich auf der Couch und lese meine Studien und meine Bücher und gehe mit meinem Hund in den Wald.
Ja.
Das heißt also, ich verbringe sehr viel Zeit mit mir selbst.
Mhm.
Ne? Und das heißt, ich muss mich gut leiden können. Und ich muss wissen, wer ich bin. Und ich muss auch zu der Person stehen, die ich bin. Und das heißt, diese Haltung, die ich habe, von der darf ich nicht abweichen. Weil wenn ich irgendwann in den Spiegel gucke und sage, Michael, was hast denn du da jetzt gemacht? Das ist ja Bullshit. Das wird mich umbringen.
Ja.
Und genau, deswegen ist es extrem wichtig. Aber ich glaube, ich habe die Frage komplett falsch beantwortet. Nö, was war nochmal die Frage?
Was bedeutet für dich Haltung und wie setzt du dich für andere ein? Ich finde das schon ganz gut.
Ja, wie setze ich mich für andere ein? Ist eigentlich eine Doppelfrage, ne? Und das ist auch spannend, weil man will ja tatsächlich auch jetzt vor allem für meine Community und was diese antirassistische Bildung angeht, will ich ja auch meinen Beitrag leisten.
Mhm.
Ne? Und dann haben wir diese Firma gegründet. Ich habe vor 10 Monaten angefangen, auf LinkedIn da meine Beiträge zu schreiben. Und ich habe mich oft immer gefragt, was kann ich eigentlich machen? Und irgendwann sagte meine Frau zu mir so, du machst doch schon voll viel. So, du machst deine LinkedIn-Beiträge, jetzt machst du ein kostenloses Seminar bis Ende des Jahres. Und das ist eine Art und Weise, wie man sich für Leute einsetzen kann, glaube ich. Auch wenn mir das gar nicht so bewusst war. Weil irgendwie will man ja anpacken und Teil der Veränderung sein. Und dann ist man zum Beispiel in deinem Podcast, darf man dann zu Gast sein und ist mit Sicherheit dann auch ein Teil der Veränderung, die du auch kreierst. Aber es kommt einem gar nicht so vor, weil man gar nicht das große Picture sieht. Man springt immer von der einen Sache zu der anderen. Macht man hier einen Post, macht man hier einen Lehrgang, darf man hier in einem Podcast sein. Und dann sitzt man abends zu Hause und denkt so, ey, ich muss noch mehr machen, weil da ist noch ganz schön viel kaputt da draußen irgendwie.
Ja, voll.
Dann verliert man ein bisschen den Überblick. Deswegen ist es ganz gut, wenn man manchmal sich erdet und sagt, guck mal, was wir gemacht haben.
Ja, und du hast es so gut auf den Punkt gebracht, du machst mehr als genug. Das ist herausragend. Also auch das, was ihr mit der Diversity Academy gerade auf die Beine gestellt habt, ne? Diese kostenfreien Seminare, ich kann es nur allen Unternehmen, Führungskräften, die das hören, Top-Managern, die das hören, ans Herz legen, sich bei euch zu melden und da in den Austausch zu gehen. Ich finde das total großartig und ehrlicherweise war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, dass ihr das macht, dachte ich so, oh Mann, ey, jetzt sind es wieder Leute, die ja selbst betroffen sind, die sich dafür bereit erklären, andere Menschen weiterzubilden, so. Das war wirklich mein Gedanke und das auch noch umsonst. Und gleichzeitig weiß ich, dass es trotzdem Früchte tragen wird und dass es genau das Richtige ist und ihr in eurem Impuls da wahrscheinlich total richtig gehandelt habt. Aber ey, danke, es ist wirklich krass, was ihr da macht.
Dankeschön.
So, und jetzt darfst du noch eine Frage an meinen nächsten Gast, meine nächste Gästin stellen und dann sind wir auch schon durch.
Okay, meine Frage ist, ich habe die ist schon mal gefallen im Laufe dieses Podcasts. Es ist eine Frage, die ich auch immer an meinen Lehrgängen stelle. Die ist jetzt ganz konkret, weil ich jetzt hier als Antirassismus-Experte irgendwie, das ist ja meine Nische. Und die Frage ist, was hat Rassismus mit mir zu tun? Die Frage soll sich deine nächste Gästin stellen.
Sehr cool.
Und lustigerweise, wenn ich diese Frage stelle, passiert so eine Sache, dass Leute erzählen dann immer davon, wie sie Rassismus mal bei anderen Leuten erlebt haben. Und dann erzählen sie immer über andere Leute. Aber in Wirklichkeit ist es so eine Frage, die so nach innen geht.
Ja, sehr, sehr spannend, sehr wichtig. Dankeschön. Michael, es war mir ein Riesenfest, mit dir zu sprechen. Ich habe gemerkt, dass wir uns hier total verloren haben im Gespräch irgendwie und ich habe es einfach auch passieren lassen. Ich fand das total geil. In der Regel skripte ich ja die Folgen weitestgehend, weil ich eben ganz explizit Antworten für die Fragen haben möchte, die ich habe. Aber in dem Fall haben wir trotzdem alles beantwortet, aber eben wahrscheinlich viel charmanter. Ich bin mal gespannt, was die HörerInnen dazu sagen. Ja, es war mir ein Fest. Ich finde einfach das, was du machst und die Impulse, die du gibst, großartig. Und ich danke dir von Herzen für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.